Der Buchtitel klingt provokant, aber Sie schildern in großer Gelassenheit die Mechanismen der politischen Macht, wer wie agiert, um sich Mehrheiten zu beschaffen. Ganz ehrlich, wollten Sie eigentlich einen Leitfaden für Politiker schreiben, wie Sie am smartesten ans Ziel kommen?
Nun, ich berate individuelle Politiker beim Vorankommen und da kläre ich natürlich über Tricks und Strategien auf, mit denen man dort im politischen Betrieb konfrontiert wird. Ja, und natürlich ist es, denke ich mal, für den Wähler auch interessant, einen Einblick zu gewinnen, mit welchen Strategien er da konfrontiert wird.
Die Parteien, um es mal groß zu sprechen, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, heißt es im Grundgesetz. Wirken Sie wirklich nur mit oder haben Sie die Willensbildung mittlerweile in der Hand? Durch heiße Drähte in alle gesellschaftlichen Bereiche, Institute, Hochschulen, Nichtregierungsorganisationen, Rundfunkräte etc.?
Ja, da überrascht mich Ihre Frage in der Tat, denn ich sehe das überhaupt nicht, dass die Parteien die politische Willensbildung tatsächlich in den Händen haben. Die Parteien selbst, das sind ja riesige Gebilde, das sind ja Hunderttausende von Menschen Mitglied in den großen Volksparteien. Innerhalb dieser Parteien sind dermaßen dynamische Prozesse im Gange. Die einzelnen Politiker müssen sich ständig positionieren und überlegen, okay, was ist sagbar, was ist nicht sagbar, wie treibe ich meine eigene Karriere voran. Und auch derjenige, der an der Spitze der Partei steht oder auch in Regierungsverantwortung ist, siehe Angela Merkel, das war 2011, glaube ich, damals der Atomausstieg, das war eine relativ spontane Geschichte, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und natürlich hat Angela Merkel dort gespürt, welche Stimmung in der Bevölkerung gerade Oberwasser gewinnt. Und danach hat sie sich gerichtet. Das heißt, von solchen spontanen Ereignissen und auch von Turbulenzen innerhalb der eigenen Partei ist dann manchmal vieles abhängig, was gar nicht so planbar ist.
Aktuell fällt ja auf, dass neue Minister viele neue Stellen vergeben haben, auch viele ohne jede Ausschreibung. Der Gesetzgeber macht das möglich, ist also alles legal. Hat es auch damit zu tun, dass sich halt Leute, die in Verantwortung kommen, einfach mit Getreuen umgeben?
Ja, natürlich. Sie müssen, also zum einen müssen Sie ja als Minister oder als Kopf einer solchen Behörde, Sie müssen das Ganze ja nicht bezahlen. Sie geben ja ohnehin fremdes Geld aus. Die Rechnung bekommt der Steuerzahler. Dann ist es natürlich so, Sie müssen immer schauen, wenn Sie in ein Amt gewählt sind, dass Sie anschließend die ganzen Wahlkampfhelfer und die Mehrheitsbeschaffer, dass Sie die natürlich befriedigen und mit guten Jobs ausstatten. Ja. Sie haben sowas auch nochmal typischerweise am Ende einer Legislaturperiode, weil wenn Sie ausscheiden aus dem Amt und Sie müssen möglicherweise einer anderen Partei das Ministerium übergeben, dann gilt es natürlich, Ihren Einfluss über die Legislaturperiode hinaus zu sichern. Das heißt, Sie stecken dann nochmal jede Menge Ihnen mehr oder weniger loyale Leute in das Ministerium hinein, um Ihren Einfluss in das Ministerium auch unter der neuen Führung natürlich zu wahren.
Hat das denn aber nicht doch irgendwie sowas von Selbstbedienung?
Ja, natürlich, das ist klar. Aber wissen Sie, in die Verwaltung und in die Politik gehen ja selten die Wirtschaftsliberalen. Die Wirtschaftsliberalen wollen Geld verdienen. Sie wollen sich nicht in irgendwelchen ideologischen Diskussionen aufhalten. Sie wollen Geld verdienen. Wenn Sie natürlich eher so ein bisschen sicherheitsorientiert sind und auch eher so ein bisschen gerechtigkeitsorientiert sind, dann gehen Sie gerne in so Strukturen rein, in Verwaltungsstrukturen rein. Dort ist Ihr Karriereparameter ist natürlich Ihre Beförderung. Ihre Beförderung ist natürlich von Ihrem Vorgesetzten abhängig. Der Vorgesetzte befördert Sie nicht unbedingt, weil Sie Ihrer Stellenbeschreibung nach gute Arbeit leisten, sondern er bewertet immer, was das für seine eigene Sicherheit bedeutet und ob Sie im Grunde genommen auch ein guter Teil seines Netzwerks, seiner Seilschaften natürlich werden können. Und wenn Sie natürlich, Sie Linke beschäftigen sich ja sehr gerne mit Gerechtigkeit und damit ist meistens Verteilungsgerechtigkeit gemeint. Weniger die Gerechtigkeit beim Erwirtschaften. Und wenn Sie natürlich irgendwo in der Verwaltung drin sind, wenn Sie Politiker oder Beamter sind, dann müssen Sie das Geld ja auch nicht erwirtschaften. Sie geben ja immer fremdes Geld aus. Das heißt, Sie können sich immer Freunde machen, indem Sie die Gießkanne nehmen und was ausschütten. Und Sie können natürlich jederzeit an der Steuerschraube drehen und können den Wirtschaftsliberalen, die das Ganze erwirtschaften, Sie merken, ich werde hier selber ein bisschen sarkastisch und ein bisschen zynisch.
Ja.
Ich vertrage mich mit Linken ganz gut. Nein, aber also dass da natürlich eine Nachsichtigkeit bei der Sparsamkeit sich mittelfristig immer auch zeigt, das ist dann natürlich kein Wunder.
Apropos Geld ausgeben, unter Kanzlerin Merkel wurde der Regierungsapparat von Amtszeit zu Amtszeit erheblich aufgebläht. Mehr Mitarbeiter, größere Etats, höhere Ausgaben für politische Werbung. Gleichzeitig wurden immer mehr externe Berater eingekauft. Die Ampel scheint das nicht viel anders zu machen. Ist das nötig?
Das hängt von den Zielen ab, die Sie haben und von den Prioritäten, die Sie haben. Was wollen Sie eigentlich? Als Politiker wollen Sie ja nicht unbedingt das Beste für den Staat. Sie wollen das Beste für Ihre eigenen Netzwerke natürlich und für die Absicherung natürlich immer Ihrer eigenen Positionen und der eigenen Karriere. Dass sich Organismen im Laufe der Zeit natürlich aufblähen, und sich mehr und mehr mit sich selbst beschäftigen und sich mehr und mehr auch selbst verwalten und vor allen Dingen im Innenverhältnis, also immer mehr auch die Beziehungen, die dort zwischen den Leuten gepflegt werden, in den Fokus geraten und weniger die eigentliche Aufgabe, das können Sie immer wieder beobachten. Es ist ja so, Sie müssten ja Leute enttäuschen, wenn Sie Posten streichen. Genauso müssen Sie ja Leute enttäuschen, wenn Sie irgendwelche Subventionen streichen. Also langfristig bläht sich so ein System immer stärker auf, wird immer teurer. Es werden immer mehr Leute versorgt und immer mehr Leute werden dort befriedigt.
Kann es außerdem sein, dass der immer größere Apparat inklusive angeschlossene Berater und Thinktanks in erster Linie mit der Kommunikation beschäftigt ist, also mit dem Verkaufen der Partei- und Regierungslinie ans Wahlvolk?
Ja, natürlich brauchen Sie diese Berater, diese Thinktanks, die sind natürlich für Sie tätig in allen erdenklichen sozialen Netzwerken. Die machen die Kommunikationsstrategie. Die haben Zeit natürlich, Konzepte, Marketingkonzepte auch auszuarbeiten. Das ist eine Kompetenz, die haben Sie nicht unbedingt innerhalb der Politik oder Partei, sondern die kaufen Sie sich natürlich extern ein.
Vis-à-vis im Gespräch mit Florian Willett, Ökonom, Rechtswissenschaftler und Kommunikationspsychologe über sein Buch »Wie uns die Parteien über den Tisch ziehen«. Ich habe schon erwähnt, dass Sie das »Wie« sehr gelassen analysieren. Bleibt den Parteien also gar nichts anderes übrig, als maximal in Eigenwerbung zu investieren, Erfolge zu übertreiben, Misserfolge weit wegzuschieben, Stichwort Wahlchancen?
Ja, selbstverständlich. Also Sie sind natürlich in vielen Nullsummenspielen engagiert. Das heißt, Sie konkurrieren mit anderen um Budgets für Mitarbeiter, um Posten in den Parlamenten. Ja, ein Sitz für die im Bundestag ist ein Sitz weniger für mich. Ja. So, und dann müssen Sie natürlich nicht nur die eigenen Erfolge unentwegt loben und preisen, sondern Sie müssen vor allen Dingen auch den politischen Gegner unentwegt verunglimpfen. Und das ist oftmals auch viel einfacher, den Gegner zu verunglimpfen, weil es gibt Strategien, wissen Sie, typischerweise ad hominem. Das ist, wenn Sie nicht inhaltlich auf Argumente der Gegenseite eingehen, sondern wenn Sie irgendeinen Grund in der Persönlichkeit des Gegenübers finden, der ihn für komplett von vornherein für die Auseinandersetzung disqualifiziert, dann müssen Sie auf Argumente gar nicht erst eingehen. Also wenn das jetzt ein Querdenker ist oder es ist ein Linker oder es ist ein Rechter oder es ist ein Mann oder eine Frau oder es ist ein Rassist oder doch keiner, wenn Sie ihm dieses Etikett verpasst haben, dann ist er schon disqualifiziert und Sie müssen im Grunde genommen seinen Argumenten müssen Sie gar nicht mehr erst begegnen. Und weil Sie als Politiker ja sich meistens mit den inhaltlichen Argumenten nicht so sehr beschäftigen, sondern weil Sie ja ständig im Moderieren von Ihren Mehrheiten etc. sind Politiker meistens auch im Verunglimpfen und darin polemisch zu sprechen und weniger sachlich inhaltlich, darin sind Sie meistens eben die besseren Experten.
Bleibt dabei die erwähnte politische Willensbildung nicht zwangsläufig auf der Strecke, wenn ich nur noch Gegner attackiere, statt mich mit Argumenten auseinanderzusetzen?
Ja, die politische Willensbildung natürlich vor allem beim Publikum, deren Qualität wird natürlich schlechter. Das ist völlig klar. Das kann Sie als Politiker bekümmern, aber es bekümmert nicht unbedingt viele. Und wissen Sie, den einzelnen Politiker, das muss man immer wieder sagen, der einzelne Politiker ist so sehr mit seiner eigenen Karriere beschäftigt, dem geht es sowieso nicht sonderlich um das Gemeinwohl. Dem geht es ohnehin nur um das Überleben im Betrieb. Er will nicht auf irgendeinem Abstellgleis landen. Er will seinen Seilschaften weiterhin signalisieren können, dass er ein wertvolles Mitglied ist. Ja, dann bekümmert Sie das im Endeffekt nicht so sehr. Das sind Probleme, die sollen andere regeln.
Welche Rolle spielen da die Medien? Es gibt ja ein munteres Wechseln aus den Redaktionsstuben hinein in die politischen Pressestellen.
Das sind natürlich auch riesige Verwaltungsapparate, ne? die öffentlich-rechtlichen. Dort findet man natürlich viele Phänomene, die der Politik auch ähneln. Und Sie haben natürlich auch an den Spitzen, haben Sie natürlich Gremien und Proports, wenn es da dann um die Besetzung von Intendantenpositionen geht etc. Das heißt, selbstverständlich haben Sie zumindest bei den öffentlich-rechtlichen Medien, haben Sie hin und wieder auch ähnliche Phänomene. Aber ich bin natürlich jetzt nicht zu Ihnen gekommen, um da ein Medienbashing zu machen.
Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber trotzdem die Frage, das klingt ja irgendwie alles sehr ernüchternd, diese Zustandsbeschreibung, dass Politiker letzten Endes doch eher damit beschäftigt sind, ihre eigenen Netzwerke zu pflegen, als wirklich in Politik zu investieren, also in, sagen wir mal, gesellschaftlichen Fortschritt. Findet der denn dann überhaupt noch statt?
Nun, es gibt ja dieses Stichwort Werteverfall oder so, solche Sachen. Immer wieder hört man ja immer von den älteren Generationen und die jüngeren Generationen finden das dann immer albern. Der Zeitgeist wandelt sich und also ich denke, wir leben in einer Hochkultur. Wir haben also enormen Wohlstand, enorme Technologie und es ist ja nicht so, dass auf den Straßen ein Hauen und Stechen stattfindet, sondern wir leben unheimlich zivilisiert miteinander zusammen. Ja, das ist halt mal ist das ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber ja, jede Generation regelt das für sich selbst jedes Mal aufs Neue. Und es gibt dort kein Ziel. Wissen Sie, es gibt kein Endziel, worauf die Menschheit hinaussteuern müsste. Also wir verwalten uns alle irgendwie Generation für Generation. Und ich denke, eigentlich leben wir gar nicht so schlecht.
Um es mal zu überspitzen, die Gesellschaft läuft auch, obwohl die Politik so ist, wie sie ist, obwohl die Parteien so sind, wie sie sind?
Ja, aber das ist natürlich nicht garantiert. Also selbstverständlich kann sowas irgendwann kippen. Wir haben ja auch, ich denke, Sie und ich haben in unserer Lebenszeit schon Gesellschaften und große Systeme auch kollabieren sehen. Dass das nicht früher oder später auch im eigenen System passiert, dafür gibt es natürlich keine Garantie.
Also ein stärkeres Engagement hinein in die Parteien vielleicht auch, um dort mehr Weitblick zu erzeugen, wäre gescheit?
Ja, also wissen Sie, die Politik wird nicht von Rechtsphilosophen oder von Wirtschaftstheoretikern gemacht, sondern sie wird eben weitestgehend von Egoisten und von Machtpolitikern eben gemacht. Ne? So. Aber solange die Ersteren den Zweiteren noch ganz gut auf die Finger schauen und solange sie immer wieder auch in den Medien kluge Artikel lesen können und sie haben kluge Beobachter und Kommentatoren des Zeitgeschehens, auf diesem Weg gibt es, denke ich mal, eine gewisse Gewaltenteilung auch. Ich sehe einen Kollaps noch nicht am Horizont.
Das heißt, Zuversicht bleibt dann trotz all dieser machiavellistischen Tricks, die Sie in Ihrem Buch beschreiben?
Also wenn alles, sag mal, so bleibt, wie es im Moment ist, dann ist das schon optimistisch, finde ich.
Herzlichen Dank.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.